Einen herzlichen guten Morgen. Das war wirklich eine Premiere, dieses Video von der Katha. Ich fand es klasse aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil eure Stimmen darin vorkommen, die ich jetzt in der Predigt aufgreifen kann. Und das Gute ist, dass ich von niemand weiß, wer was geschrieben hat. Zum Beispiel das mit dem Bauch einziehen. Und deswegen auch ganz frei drauf eingehen kann, ohne dass ich hoffentlich niemanden damit verletze. Ohne dass ich niemanden damit verletze. Stimmt es? Jemand. Danke. Zum anderen, weil es bewegte und bewegende Bilder waren. Und ich denke, dass wir Menschen, ich habe einmal getraut, mich kurz umzudrehen, ich denke, dass wir Menschen dann emotional und inhaltlich am meisten am Start sind, wenn wir bewegende Bilder sehen. Und diese Filmszenen, die du rausgesucht hast, und diese ganzen Umarmungen, da schwingt was im Herz mit. Und ihr alle habt gebannt auf diesen Bildschirm geschaut, wegen diesen Bildern. Der Thielicke, ein Theologe, der nennt die Gleichnisse von Jesus das Bilderbuch Gottes. Das Bilderbuch Gottes. Gebraucht Jesus Bilder, damit wir auch vom Herzen verstehen, was er meint? Ich denke schon. In München, da in der Nähe bin ich aufgewachsen, in der Nähe von München, ich sage später noch mehr dazu, da war ich öfters in Museen, einerseits, weil ich mal mit der Familie hin musste oder mal, wenn Besuch da war oder mit der Schulklasse. Und da gibt es ja wirklich Leute, die können da vor diesen Bildern sitzen und stundenlang dieses Bild beobachten, es interpretieren, es auslegen. Und dann macht man das später nochmal im Kunstunterricht. Und dann gibt es Leute wie mich, die gehen vorbei an diesem Bild und sagen, hä, was ist das denn? Ich verstehe es nicht. Interessanterweise ist es mit den Gleichnissen von Jesus ähnlich. Da geht es mir so, ich könnte Stunden davor sitzen. Ich sitze Stunden davor, ich habe mich schon Stunden damit beschäftigt, versucht es auszulegen, aber andere sagen, ich kann mit diesem Bild nichts anfangen, es ist verschwommen für mich. Ich wünsche mir, dass heute Morgen Jesus mit dem Bild, das in dem Gleichnis, von dem wir heute reden, dass er mit diesem Bild in unser Herz spricht und dass er das jetzt tut schon, wenn ich es vorlese. Das steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Lukas 15, 11 bis 32. Und er, Jesus, sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater, gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du weißt, wie ich mit dem Text gerungen habe, mit diesem Gleichnis von dir, weil da steht so viel drin und ich habe nur begrenzte Zeit zu reden. Und deswegen kommt es auch heute Morgen wieder nicht darauf an, dass ich rede, sondern ich möchte dich bitten, dass du durch dieses wunderschöne Bild, das du uns in diesem Gleichnis aufzeichnest, zu uns sprichst. Amen. Stellt euch einen Spiegel vor und ein Baby, das man davor setzt. Das Baby denkt sich im Normalfall, wir können ja Gehirnforschung nur bedingt betreiben, nett, dass da noch eine Person ist. Was es übers Aussehen denkt, weiß man nicht, aber vielleicht kommt es dann manchmal vor, dass das Baby grinst, weil es denkt, okay, nochmal ein Baby. Aber vom Verstand her ist das Baby noch nicht dazu in der Lage zu begreifen, was da vor sich geht, was da vor sich steht. Aber wenn das Kleinkind älter wird und vor diesem Spiegel wieder einmal steht, merkt es plötzlich, wenn ich dahin fasse, dann ist mein Gegenüber plötzlich auch da und checkt dann plötzlich, halt mal, das ist nicht ein anderes Gegenüber, sondern halt mal, das bin ich. So soll es mit diesem Gleichnis sein. Ich gehe davon aus, dass Jesus es nicht gesagt hat, damit wir wie ein Baby davor stehen und sagen, das ist aber nett, dass da noch jemand ist, so ein Verlorener, der Arme, der tut mir schon auch ein bisschen leid und es ist auch eine nette Geschichte und ich kann auch ein bisschen mit ihm mitfühlen, dass er da so allein bei den Säulen rumhängt. Aber mit mir weiß jetzt nicht, was das mit mir zu tun hat. Nein, ich denke, dass sich Jesus wünscht, dass wir dieses Gleichnis lesen und dieses Bild sehen und sagen, halt mal, das bin ich. Und mir ging es so wieder, als ich es gelesen habe, das bin ich. Ich möchte euch erzählen aus meiner Kindheit, wieder mal, ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber es ist doch immer ganz interessant, weil ihr dann vielleicht mich ein bisschen besser kennenlernt und weiß vielleicht auch veranschaulicht, was ich sagen möchte. Nämlich, in Erding habe ich ursprünglich gewohnt, Niederwörth, die Straße hieß Niederwörth 14a 85457 Wörth. Jetzt wisst ihr es ganz genau. Und es war meine Adresse. Ich bin, egal ob es regnet, stürmt oder schneit, wie ein Weltmeister mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und nach der Schule wusste ich, ich kann wieder zurück nach Hause. Heimkehren. Das Wort Heimkehren ist jetzt schon oft gefallen. Und klar war, wenn ich heimkehre, dann fahre ich in Niederwörthstraße 14a, 85457 Wörth. Und wenn ich dann heimgekommen bin und das Essen von meiner Mama gerochen habe, irgendwer hat es auch hier in dem Video geschrieben, das Essen von meiner Mutter riechen, dann wusste ich, jetzt bin ich daheim. Und es war schön. Aber vor 10 Jahren, 2009, da war ich 15, sind wir umgezogen und ich bin natürlich wieder mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und meine Mama hat natürlich auch wieder gesagt, komm, schalt nach der Schule wieder heim. Bin ich deswegen dann von meinem neuen Wohnort, Wollensach, 3 Stunden und 4 Minuten mit dem Fahrrad nach Niederwörth 14a 85457 Wörth gefahren? Nein. Warum nicht? Weil ich zu meiner Mama wollte. Für mich war es heimzukehren, verbunden mit meinen Eltern und nicht mit irgendeiner Adresse. Ich möchte euch heute 3 Imperative mitgeben. Und Imperative sind ja Befehle. Ich kann niemandem von euch was befehlen, aber ich kann euch etwas wünschen und es deswegen als Befehl formulieren. Und das erste ist der Imperativ, kenne dein Daheim, kenne dein Daheim. In Vers 11 steht, ein Mensch hatte 2 Söhne und in Vers 12 steht dann, und der Jüngere sprach zu dem Vater. Bis hierhin mal. Das reicht schon, um zu wissen, was für diesen beide Jungs daheim war. Was sagt ihr immer, es ist wichtig zu wissen, was dein Platz ist. Was war für diese 2 Söhne ihr Platz? Was war ihr Ort, wo sie hingehört haben? Diese beiden Söhne gehören nicht nach Madagaskar oder nach Jerusalem. Ist ja eine biblische Geschichte, da denkt man, vielleicht gehören sie nach Jerusalem. Sie gehören auch nicht nach Honolulu oder nach sonst wo nach Panama. Diese beiden Söhne gehören an überhaupt keinen Ort erstmal, sondern diese beiden Söhne gehören zu ihrem Vater. Im Schwarzwald, da wo mein Vater herkommt, Pausen, da sagt man, wem gehörst du? Sagt man das hier auch im Badischen? Wem gehörst du? Kann das mal jemand auf Badisch sagen? Wem gehörst du? Wem gehörst du? Und wenn jetzt jemand euch fragen sollte, ha, wem gehörst du? Dann wird niemand von euch sagen, Niederwörth 14a, 85457. Nein, sondern ihr würdet sagen, ich würde sagen, zum Harald. Und dann, Wischenhaupt, super. Und dann weiß jeder Bescheid. Aber wir definieren Heimat und Heimkehr nicht darüber, über einen Ort, sondern in meinem Fall wirklich über meinen Vater. Zwei Zitate aus dem Video. Da hat jemand geschrieben, Heimat ist kein Ort. Und da stimme ich voll zu. Oder jemand hat geschrieben, der Platz, wo ich hingehöre. Der Platz, wo wir hingehören, ist kein Ort, sondern der Platz, an den wir gehören, ist der Vater. Wenn ich heute Morgen frage, wem gehörst du, können wir antworten, ich gehöre zum Vater. Wenn wir Heimat kennen wollen, dann sollten wir auch den Vater kennen und Beziehung mit ihm leben. Heimat heißt beim Vater sein. Das ist Heimat. Und beim Vater sein heißt frei sein. Ist das nicht unsere Sehnsucht, frei zu sein von allem? In dem Video, ich möchte es nochmal zitieren, da kam vor, ich muss meinen Bauch nicht einziehen, wenn ich daheim bin. Oder ich kann sein, wie ich wirklich bin. Ich möchte jetzt nicht zu viel da hineininterpretieren in diese Aussagen oder da eine Exegese draus machen, aber ich möchte zumindest es insoweit auslegen, dass wir uns doch wünschen, einen Ort zu haben, an dem wir sein können, wie wir wirklich sind. Das heißt aber auch, dass es andere Orte gibt, draußen, außerhalb von daheim, an denen wir nicht so sein können, wie wir sind und an denen wir unseren Bauch einziehen müssen. Weiter kam noch, an dem ich Kind sein darf. An dem ich Kind sein darf. Heißt doch, ich muss draußen irgendwo mich immer am Wachsen benehmen und jemand spielen, der ich vielleicht gar nicht bin, aber daheim darf ich Kind sein. In uns steckt eine Sehnsucht danach, einen Ort zu haben, eine Heimat zu haben, in der ich frei sein kann. Deswegen, Heimat heißt, ich fasse nochmal zusammen diesen ersten Punkt, kenne dein Daheim. Heimat heißt beim Vater sein und beim Vater sein heißt frei zu sein. Zweitens, komm heim. Zweitens, komm heim. Es gibt ja zwei Söhne in diesem Gleichnis und auf den ersten Teil von der Geschichte legen wir meistens den Schwerpunkt. Im ersten Punkt ging es jetzt erstmal darum, um die Heimat. Das galt für beide Söhne, die in dem Gleichnis beschrieben werden. Heimat war für beide Söhne gleich. Im zweiten Punkt, komm heim, geht es um diesen jüngeren Sohn, von dem es heißt, er ist weggelaufen. Unsere Predigtreihe, und das finde ich super, ist so ehrlich und heißt Lost and Found. Finde ich einen klasse Titel, weil es ehrlich ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Warum finde ich es ehrlich? Weil auch das Wort Lost drin vorkommt, das wir nicht mehr gerne sagen. Vor allem im Deutschen sprechen wir es nicht gern aus. Wer bin ich schon, dass ich mir anmaße zu behaupten, dass irgendein Mensch verloren ist? Sagt man heute ungern. Verloren sein heißt nicht beim Vater sein. Wenn wir wissen, Heimat bedeutet beim Vater zu sein, dann muss verloren sein heißen, ich bin nicht beim Vater. Das Erstaunliche ist aber, der Tom hat es erzählt mit dem Schlüssel, den er verliert. Wenn ich den Schlüssel verloren habe, dann ist er zwar verloren und ich finde ihn vielleicht erstmal nicht mehr, aber er gehört trotzdem noch mir, egal wo er liegt. Oder? Ich würde sagen, dass der Sohn immer zum Vater gehört hat oder sich der Vater immer gewünscht hat, dass er wieder zurückkommt. Dass er, obwohl er verloren war, gesagt hat, dieser Sohn gehört zu mir und das ist das Schmerzliche an dieser ganzen Sache. Deswegen heißt er ja verlorener Sohn. Wenn ich nirgends hingehöre, wenn ich keine Heimat habe, dann vermisst mich auch niemand. Dann nennt mich auch niemand verloren. Wenn der Sohn keine Heimat gehabt hätte, von wem sollte er dann verloren gewesen sein? Allein, dass er verloren ist, zeigt, er gehört zu jemandem dazu. Was noch hart ist, ist, dass der Sohn loszieht und alles, was er hat, kommt nicht von ihm, sondern es kommt von seinem Vater. Das Geld ist er verprasst, so wie es in dem Text steht. Das Geld ist er verprasst, mit dem er versucht, sein Leben irgendwie in vollen Zügen zu genießen, ist nicht sein Geld, sondern es ist das Geld von seinem Vater. Wann erkennen wir, dass alles, was wir haben, nicht von uns kommt, sondern von unserem Vater? Wir haben noch nichts dafür getan, dass wir geboren sind. Wir haben noch nichts dafür getan, dass wir gesund genug waren, um das Geld, das wir jetzt haben, zu erarbeiten. Wir haben noch nichts dafür getan, dass die Felder die Früchte gebracht haben, die wir heute essen. Heute feiern wir, zumindest ist es im Kirchenjahr so, das Erntedankfest. Wir haben nichts dafür getan. Was wir haben, kommt vom Vater. Dieses Element der Verlorenheit kommt dann rein, wenn wir das, was wir vom Vater haben, ohne ihn gebrauchen. Ich habe einen Gitarristen kennengelernt, den Christian, bei Adonia, ist eine christliche Musical-Tour. Wir machen Musicals. 2013 habe ich den kennengelernt. Es war der beste Gitarrist, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Und er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er hat erzählt, er hat immer als Kind vor dem Fenster gestanden und Gitarre geübt. Und da war, ähnlich wie hier auch, eine Wiese mit ganz vielen Grashalmen. Und jedes Mal beim Üben hat er sich vorgestellt, diese Grashalme wären eine Menge an Leuten, die ihm zujubeln. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mit dem Bass viel geübt und bei mir war auch eine Wiese vor dem Fenster. Aber jetzt bleiben wir mal beim Christian. Der hat nämlich so viel geübt und ist so ehrgeizig gewesen, dass er tatsächlich in eine klasse Band kam und auf der ganzen Welt unterwegs war. Ich glaube, er war sogar in Amerika, er hat getourt und er hat vor tausenden Leuten gespielt, aber er hat gemerkt, diese Gabe, die ihm geschenkt ist, setzt er für sich ein und vielleicht manchmal für die Leute, die ihn da anjubeln. Aber er hat es irgendwie getrennt von dem, was Gott ihm geschenkt hat. Er hat sich zu Jesus bekehrt, hat Jesus in sein Herz aufgenommen und hat gesagt, er möchte diese Gabe für Jesus einsetzen und spielt jetzt, heute immer noch mit so schlechten Musikern wie mir in Adonia zusammen. Und er sagt, es gibt für ihn nichts Besseres, nichts Erfüllenderes, auch wenn da keine Tausende vielleicht vor ihm stehen, auch wenn da keine hochgradig Endband ist. Es gibt für ihn nichts Erfüllenderes, weil die Gabe, die er hat, das, was er vom Vater hat, kann er mit ihm gemeinsam, mit Gott gemeinsam und für ihn einsetzen. Wie schade ist es, wenn das, was Gott uns anvertraut hat, wenn das, was Gott uns geschenkt hat, und er hat in jeden von uns vieles reingelegt, getrennt von ihm zum Zuge kommt. Verloren sein heißt nicht nur, nicht beim Vater zu sein, sondern es heißt auch, nicht frei zu sein. Der Sohn empfindet wahrscheinlich alles als zu eng. Und er denkt, alles ist so eng beim Vater, jetzt möchte ich mich in eine Freiheit begeben. Dabei war es genau andersrum. Er war frei. Er hatte jeden Tag die Möglichkeit zu sagen, ich gehe. Und er hat es auch getan. Das heißt, er war frei. Und er hat sich in eine Abhängigkeit, in eine Gefangenheit begeben. Der Thielicke, den ich am Anfang schon zitiert habe, der schreibt, wenn er, der Sohn, aber nicht mehr kann, und dafür ein anderes muss, dann ist er doch nicht mehr frei. Finde ich ein Hammer-Zitat, ich lese es nochmal vor. Wenn dieser Sohn nicht mehr kann und dafür ein anderes muss, dann ist er nicht mehr frei. Er kann tun, was sein Vater sagt, aber er kann es auch lassen und gehen, weil er frei ist. Das heißt, daheim war er frei, aber jetzt muss er. Er ist gefangen in seinem Heimweh, deshalb muss er sich irgendwie ablenken, deshalb muss er sich irgendwie amüsieren. Er ist gefangen in seinen Begehren und in seinen Trieben, die in ihm stecken, und deshalb muss er sich irgendwie befriedigen. Er kann nicht mehr anders, er muss, und das nennt man Sucht. Er ist gefangen in seinem Lebensstil, deshalb muss er an diesem Lebensstil festhalten und sich irgendwie daran festklammern. Sind wir frei oder sind wir Gefangene? Ich glaube, dass es zu viele Gefangene gibt. Vielleicht sind wir gefangen in unserer Heimlichkeit und deshalb müssen wir uns hinter irgendeinem Bildschirm verstecken, um Videos zu sehen, die uns noch viel mehr gefangen nehmen. Oder vielleicht sind wir gefangen in Gehässigkeit und deswegen müssen wir und können nicht anders als lieblos und gereizt zu reagieren. Vielleicht sind wir gefangen von Gier und müssen, weil wir nicht anders können, immer mehr Geld anhäufen. Ich kann die Liste lang fortsetzen, aber das möchte ich gar nicht machen. Jedem Gefangenen möchte ich heute Morgen diese Einladung sagen, komm heim. Komm heim. Dazu gehört das Bekenntnis, das der jüngere Sohn sagt. Er sagt, ich habe gesündigt. Sünde, sagt man manchmal, schwer zu definieren. Aber Sünde ist einfach die Trennung von Gott. Wenn der Sohn bekennt, ich habe gesündigt, dann sagt er, ich habe mich dazu entschieden, mich von dir zu trennen, Vater. Und er gibt es zu. Und er gibt zu, dass es nicht schön ist, verloren zu sein. Er gibt zu, dass das Leben, das er geführt hat, nicht das Beste war. Er gibt zu, dass es eklig ist, im Dreck zu sitzen. Und er gibt zu, dass es beim Vater schöner war. Und dann heißt es umkehren. Und es steckt in unserem Predigtthema drin, Heimkehr, kehr um. Vielleicht braucht es heute Morgen diese 180-Grad-Wende, wo wir sagen, ich drehe jetzt um und gehe zum Vater. Das ist das Herrliche, dass eben unsere Serie nicht Lost heißt, so gut ich das finde, wie ehrlich das Wort Lost ist, sondern sie heißt eben Lost and Found. Und deswegen ist dieser verlorene Sohn eben nicht nur der verlorene Sohn, sondern es ist der verlorene und gefundene Sohn. So wie es im Vers 24, meine ich, steht, er war Vergangenheit, er war gefangen, er war verloren und ist gefunden. Wir gehören zum Vater und du gehörst zum Vater, also komm heim. Und drittens, bleib fröhlich daheim, bleib fröhlich daheim. Wir enden oft mit Vers 24, wir Prediger, aber da kommt eben noch dieser ältere Sohn. Erst während dem Studium ist mir aufgefallen, was für eine hohe Relevanz eigentlich dieser ältere Sohn hat und wie wichtig diese 8 Verse, die da noch kommen, sind. Und auch erst während dem Studium ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht manchmal mehr der ältere Sohn bin und darin erkenne, halt mal, das bin ja ich. Ich bin in dem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich habe nie bewusst gesagt, ich möchte jetzt davonlaufen oder gesagt, ich möchte jetzt bewusst für einen Lebensabschnitt nicht mehr zu Jesus gehören und ihm den Rücken zukehren. Oder ich hatte nie die Phase in meinem Leben, wo ich ausprobieren musste, ohne Jesus zu leben. Ich will damit nicht sagen, dass ich fehlerlos bin, absolut nicht. Nur, dass ich nie bewusst diesen Schritt getan habe. Und vielleicht kennt ihr, wenn ihr ähnlich christlich aufgewachsen seid, dieses Gefühl, ich bin halt nichts Besonderes, bin jetzt halt kein besonderer Christ, sondern normaler. Ich war nicht, als ich dann Jugendlicher war, ich habe erst neu einen kennengelernt, bei dem, ja, war das so, der hat dann die komplette Partyszene durchgemacht, ist nach Ibiza gereist, war Tänzer und ist dann noch nach Brasilien rüber, hat Drogen genommen und hatte hunderte Freundinnen, nur um irgendwann dann mal auf einer christlichen Bühne zu stehen und zu sagen, ah, ich habe alles probiert, alle Drogen, aber Jesus ist besser und alle klasse, Halleluja. Und ich habe es nicht, ja, bin halt ein langweiliger Christ. Ich habe auch nicht die Bibel komplett durchgeraucht und einmal inhaliert, nur damit ich dann hier vorne stehen kann und sagen, ah, da müsste ich jetzt mal einen Bestseller drüber schreiben, weil das ist einfach eine Hammer-Story und ich war auch im Knast und ich habe viel erlebt. Toll, kann ich nicht. Langweiliger Christ. Ich war auch kein ziemlich bester Schurke, der Millionen veruntreut hat oder Millionen überhaupt hatte, die er veruntreuen könnte. Und dann, um dann zu sagen, aber Gott ist derjenige, der treuer ist und er hat mich aus dieser Untreue rausgeholt. Jeder, der sagt, so wie ich es manchmal denke, und ich bin ehrlich, ich denke es manchmal, dass das Leben als Christ vielleicht langweilig war, der hat was vergessen. Über die Jahre, in denen er Christ ist. Nämlich die Bedeutung davon, was es überhaupt heißt, beim Vater sein zu dürfen. Was heißt es für euch, beim Vater zu sein? Ich möchte es kurz beschreiben, dass wir es vielleicht als selbstverständlich erachtet haben, dass Gott uns vergibt, dass Jesus bereit war, für mich zu sterben. Und ich meine, dass es nichts Besseres gibt, als schon seit der Kindheit zu wissen, dass Jesus für mich ist und dass ich ein Leben mit ihm führen kann und dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, ich habe diese Phase gar nicht gebraucht. Und dann kann ich mir das von Jesus sagen lassen, der sagt, du solltest fröhlich sein. Ihr solltet fröhlich sein. Und dann merken wir plötzlich, wir können uns mitfreuen mit dem Bibelraucher und wir können uns mitfreuen mit dem, der von seinen Drogen zu Jesus gefunden hat. Wir können uns mitfreuen mit dem, der Millionen veruntreut hat, aber gemerkt hat, dass Gott treu ist, weil wir es schon unser ganzes Leben lang erleben durften. Fröhlich daheim bleiben und nicht verbittert darüber sein, dass andere mehr erleben, die ohne Jesus unterwegs sind. Vielleicht ist der eine oder andere aber auch wie der jüngere Sohn in dem Lebensabschnitt, wo er sagt, Ich sitze wie mit den Säulen am Boden. Und da möchte ich nochmal die Einladung aussprechen, komm zu Jesus. Auf der Beerdigung von meinem Opa habe ich das Lied gesungen, komm zu Jesus. Und ich möchte noch ein Vers daraus vorlesen und der Frank wird es uns dann musikalisch, instrumental begleiten. Vielleicht könnt ihr während diesem Lied, das der Frank instrumental spielt, zu Jesus kommen und zu ihm sagen, Jesus, ich komme zu dir und ich möchte raus aus dem Dreck. Oder ich möchte wieder fröhlich werden darüber, dass ich dein Kind sein darf und du mein Vater bist. Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, wenn du stirbst. O, heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus, komm zu Jesus und leb. Amen.